Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 43, Vers 1 begrüßt der Kirchenrat die Gemeinde an den Geräten zu Hause und alle Gäste zu diesem Gottesdienst. Heute predigt Pastor in Ruhestand Gerd Feldmann aus Hochstede. An der Orgel begleitet uns Jan Beuker. Die Rundgangkollekte ist für die Diakoniekasse, die Türkollekte für verfolgte Christen bestimmt. Am Dienstag ist um 19.30 Uhr die Passionsandacht in der katholischen Kirche. Die Türkollekte ist für die Flüchtlingshilfe Ukraine bestimmt. Am Mittwoch trifft sich um 14.30 Uhr der Frauenkreis mit Albert Arns mit Videos und einer Bilderreihe. Pastorin Eva Maria Franke hat von 2.4. bis 8.4. Urlaub. Die Gemeinde kann sich bei Bedarf an den Kirchenrat wenden. Der Kirchenrat teilt mit, nach Auswertung der Wahlvorschläge und anschließender Wahl im Kirchenrat wurden zwei Gemeindeglieder gefragt, ob sie ein Amt übernehmen möchten. Es freut uns nun sehr, dass Lambertus Ahrens als Ältester und Helmut Lichtenhong als Diakon bereit sind, ein Amt zu übernehmen. Die Gemeinde mit Ja- oder Nein-Stimme, mit diese neuen Kirchen wählen mit Ja- oder Nein-Stimmen diese neuen Kirchenratsmitglieder. Die Wahl wird dieses Jahr wieder als Briefwahl durchgeführt. Die Wahlzettel werden in der Woche vom 4. bis 9. April in die Haushalte verteilt und können dann ab dem 10. April bis einschließlich Ostermontag, den 18. April, an das Pastorat geschickt oder in die Urne in der Kirche abgegeben werden. Am nächsten Sonntag werden 8 Jugendliche ihr öffentliches Glaubensbekenntnis ablegen bzw. konfirmiert. Das sind Luis Baukamp, Samantha Freigang, Hussein Ghanizadeh Afshari, Glenn Görwert, Annel Hesseling, Ben Löbering, Marcel Schlefenbohm und Noah Bortmeier. Diesen Gottesdienst wird von Pastorin Eva Maria Franke geleitet. Die Türkollekte ist dann für die Jugendarbeit in beiden Gemeinden bestimmt. Die Anmeldung für den Gottesdienst nimmt Pastorin Franke entgegen. Nun wünschen wir uns einen gesegneten Gottesdienst.
Ja, herzlichen Dank für die Information und auch für die Begrüßung. Auch ich begrüße alle sehr herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Das ist der 5. Gottesdienst in der Fastenzeit oder der Passionszeit. Der trägt den Namen Judika, schaffe mir Recht, Psalm 43, den wir nachher auch noch als Lesung hören wollen. Aber zunächst einmal wollen wir ruhig werden und alles abstreiten, was ein gutes Zuhören und Feiern dieses Gottesdienstes hindern könnte. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und der niemals preisgeben wird, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, zu Beginn singen wir, allerdings wurde mir gesagt, dass das nur mit Maske passieren darf. Also beim Singen die Maske auf, wenn wir Wenn wir nicht singen, dann können wir sie wieder vom Gesicht nehmen. Also ich werde jetzt mit gutem Beispiel vorangehen, weil ich gerne singe und mich maskiere. Und miteinander singen wir jetzt Lied Nummer 76, die erste Strophe. 76 ist ein für diesen Sonntag vorgeschlagenes Lied. O Mensch, bewein deine Sünde groß. Vater im Himmel, du weißt, dass unser Glaube immer wieder durch Fragen, Zweifel, Anfechtungen und Versuchungen gefährdet ist. Und dennoch dürfen wir darauf vertrauen, dass er von der Liebe Jesu Christi umfangen bleibt, die uns hält und uns neue Kraft zum Glauben schenkt. Bestärke uns in dieser Gewissheit durch alles, was wir heute Morgen hören, was wir miteinander besingen und dazu richte auch unsere Gebete zu. Und wenn wir manchmal sagen, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dann ist das mehr als eine Formel, das ist ein Bekenntnis. Wir haben einen Herrn, aber wie oft vergessen wir ihn? Wir haben einen Helfer, aber wie oft weisen wir die ausgestreckte Hand zurück. Aber du, unser Gott, bist stärker als alles, was uns belasten und ängstigen kann. Manchmal meinen wir, es übersteigt unsere Kraft, was alles auf uns einstürmt. So viel Streit ist um uns herum und wir sind beteiligt. So viel Unfrieden in den großen und kleinen Dimensionen unseres Lebens. Wir fügen einander Verletzungen zu. Es gibt Verhärtungen zwischen den Menschen und immer wieder sind wir mit darin verstrickt. Herr, wir bitten dich um deine Vergebung und darum, dass du uns nun gnädig ansiehst, dass du uns die Gewissheit gibst, dass wir deine Kinder sind, auch wenn wir dir immer wieder aus der Schule laufen. Sei du bei uns, Herr, und erbarme dich über uns. Amen. Unser Herr und Gott spricht, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. So spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen. hören wir die Weisung.
Ich lese die Weisung aus Markus 12, Vers 29 bis 31. Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese.
Ja, vom begonnenen Lied 76 singen wir nun die zweite Strophe. Gemeinsam beten wir zu dir, wir Älteren, die Jüngeren unter uns, Menschen, die schon viele Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, andere, die das Leben noch zu erkunden haben. Herr, vor dir sind glückliche Menschen, dankbar für das, was gelungen ist, was gut war, aber auch Traurige, die den Weg nicht mehr wissen. Menschen mit einem großen Bekanntenkreis, hier und immer wieder gern gesehen, dann Menschen, die spüren, dass sie eher am Rande sind. Wir sind zusammen, weil heute Sonntag ist, der Tag, an dem dein Licht über der ganzen Welt aufgegangen ist. Es ist für alle Menschen aufgegangen, ohne Unterschied. Wir können nicht aufhören, Unterschiede zu machen, andere einzukategorisieren. Aber du bist anders. Du rufst uns bei unserem Namen und uns allen gilt ausnahmslos dein Evangelium. Bei aller Ungleichheit sind wir uns darin gleich, dass wir doch zutiefst von dir leben. Und dass du uns durch Jesus Christus allen deine Gnade verheißen und zugewendet hast. Nun sprich uns an in diesem Gottesdienst, stärke uns, tröste uns und lass jeden das hören, was er gerade nötig hat und was ihm oder ihr hilft. Amen. Wir hören jetzt die Lesung. Und zwar Psalm 43, das ist der Wochenpsalm.
Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk, und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen.
Liebe Gemeinde, vor der Predigt singen wir nun vom Lied 97, die Strophen 1 bis 3. Ja, schön, dass die Kinder auch miteinander Gottesdienst feiern und auch über das Licht der Kerze irgendwie auch mit den Erwachsenen, die hier im Raum sind, ja, sich verbunden fühlen. Ja, wir hören jetzt für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext Markus 10, die Verse 35 bis 45. Der Großeinbild, der soll dienen, das ist so ein bisschen das Thema. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Und da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch sein will, der Erste, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Amen. Liebe Gemeinde, wir bemühen uns redlich, glaube ich jedenfalls, den Glauben, den wir auch hier in dieser Stunde wieder bekennen, dadurch, dass wir den Weg zum Gottesdienst gefunden haben, den Glauben auch zu leben. Viele von euch nehmen Sonntag für Sonntag am Gottesdienst teil. Das ist ein ganz wichtiges Datum im Ablauf der Woche. Weil sie wissen, wir brauchen das Wort der Heiligen Schrift. Wir brauchen nicht nur die Nachrichten aus der Zeitung, sondern auch Worte, die weit über das hinausweisen, was wir in anderen Büchern lesen. Wir brauchen auch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, von der wir wissen, dass sie hier gefunden wird. Und wir brauchen die Gemeinschaft der Gemeinde, damit wir das Gefühl haben, wir gehen nicht mutterseelen allein mit unserem Glauben über diese Erde, sondern da sind noch andere Schwestern und Brüder hier im Dorf, die glauben das, was ich glaube, und die sind mir vielleicht nicht verwandtschaftlich oder vom Gefühl her nah, aber in diesem einen Punkt, da kommen wir zusammen. Wir sitzen bei aller Verschiedenheit am Sonntag im Gottesdienst und ich werde unterfüttert, auch in dem Vertrauen, ich stehe nicht alleine da. Das ist wichtig, auch als Fundament fürs Leben, zu wissen, ich bin aufgehoben, ich bin angesiedelt, ich bin ein Teil einer Gemeinde, die das glaubt, was ich glaube, und die auch den vertraut, auf den auch ich vertraue. Aber selbst Menschen, die so denken, das heißt ja manchmal so ein bisschen abwertend, aber das ist gar nicht abwertend, selbst den Frommen kann es gelegentlich so ergehen, wie hier den beiden Jüngern Jakobus und Johannes. Das sind ihren Glauben etwas hineinkommt, was da nicht hineingehört. Zum Beispiel der Wunsch, ganz oben zu sein, top zu sein, an der Spitze zu sein. Da sagen die doch glatt: Meister, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Zwei der Jünger sprechen es aus, die anderen werden sich vielleicht geärgert haben, sind innerlich Fuchs, Teufels, wild und sagen, was bilden die beiden sich eigentlich ein? Hier zeigt sich, wie sehr es auch in der Gemeinde Jesu, sogar bei den engsten Gefährten, ja, einfach menscheln kann. Natürlich ist es menschlich, wenn man eher oben sein möchte als unten irgendwo. Es geht um diese Neigung, oben zu sein. Jesus spricht hier kritisch über die Herrschenden und die Mächtigen. Genauer gesagt über die, die andere unterdrücken. Er spricht über die, die ihre Macht ohne Rücksicht für sich persönlich ausnutzen, sodass man manchmal so erschrecken kann. Wir erleben das ja im Augenblick. Ich brauche das nicht alles zu wiederholen und zu sagen. Aber ich denke, so Typen wie Putin, das sind solche Menschen, die in irrationaler Weise sich ganz weit oben wählen und dann die Welt nach ihrem Gusto ohne Rücksicht auf Verluste gestalten. Als die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, mit dem Wunsch herausrücken, in der Ewigkeit an der Seite Jesu einen besonderen Platz zu bekommen, da sagt Jesus ein ganz, ganz ernstes Wort über diese Neigung, ganz oben zu sein. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Ja, das geschieht sehr leicht und die Geschichte der Menschheit ist voller Beispiele, dass die, die oben sind, auf die, die unten sind, herabsehen und sie niederhalten. Sie sozusagen als Verfügungsmasse hin und her schieben. Es wäre allerdings ungerecht, die zu vergessen, die natürlich auch in großer Gewissenhaftigkeit ihr Fürstenamt in der Vergangenheit oder die frei gewählten Volksvertreter der Gegenwart mit solchen Tyrannen wie Herodes zur Zeit Jesu oder mit all den Despoten und Diktatoren, die wir aus der Geschichte kennen, auf eine Linie und in einen zu stellen und in einen Topf zu werfen. Die Worte Jesu aber können Anstoß sein, und das wollen sie auch, dass wir mal darüber nachdenken, wie kostbar es eigentlich ist, dass wir in einer Gesellschaftsordnung leben, die anders gestrickt ist. Dass Frieden und Freiheit und Gewaltenteilung nicht selbstverständlich sind. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Macht auf viele verteilt ist, um den Missbrauch der Macht möglichst zu verhindern. Denn die Macht hat es an sich, dass sie missbraucht wird. Wir leben Gott sei Dank in einer Gesellschaft schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte, in der das nicht so ist. Und ich hoffe, das schätzen wir nicht gering, sondern empfinden auch Dankbarkeit darüber, dass wir unter anderem hier unseren Frieden, unseren Gottesdienst in Frieden und Freiheit feiern können. Und die in unserem Land, die da oben sind, wie es immer so schön heißt, die diesen Dienst tun, nicht ständig mit Nörgelei oder Besserwisserei begleiten, sondern sie so gut wir können, und das ist auch eine wichtige Aufgabe, zu unterstützen. Und auch in den Gottesdiensten in der Fürbitte für sie eintreten. Ich möchte mit diesen Leuten da oben oder in Berlin nicht tauschen. Ich diene lieber hier als Diener am Worte Gottes. Mit euch zusammen singen, beten, hören. Natürlich kann das auch eine Kritik einschließen. Denn die Versuchung, Macht im egoistischen Sinne zu gebrauchen, sich also bestechen zu lassen, sich korrumpieren zu lassen, ist immer gegeben. In unserem Land und in jedem anderen Land der Welt, auch unter uns. Aber es ist billig grundsätzlich diejenigen, die ihren Dienst oben tun oder nach oben gekommen sind, von vornherein herabzusetzen, vor allem dann, wenn man selber danach schielt, irgendwie nach oben zu kommen. Die Neigung, nach oben zu kommen, hat viele Gesichter. Ich will ein paar ganz alltägliche Beispiele nennen. Bei den zahllosen Demonstrationen, auch zum Thema Corona, die wir erlebt haben, begegnen uns immer wieder Menschen, die zutiefst davon überzeugt sind, dass sie den totalen Durchblick haben. Sie sind zwar keine Virologen und haben auch sonst irgendwie in diese Richtung sich nicht groß publik gemacht, aber dass sie sagen, wir sind moralisch denen, gegen die wir demonstrieren, überlegen. Wir dürfen diese Bitte der beiden Jünger Jakobus und Johannes nicht nur abfällig zur Kenntnis nehmen, sondern wenn Jakobus und Johannes das sagen, da ist ja auch ein ganz rührender Wunsch dahinter, nämlich der in Ewigkeit ganz dicht bei Jesus sein zu wollen. Das ist ja auch hier zu spüren. Wer liebt, und die beiden Jünger lieben offenbar Jesus, der sucht immer die Nähe dessen, den er liebt und den er verehrt. Wer Jesus liebt, der sucht seine Nähe. Und er will auch ganz dicht bei ihm sein. Und er will bei ihm bleiben. Nichts soll mich von dir scheiden, singen wir manchmal. Deshalb wollen alle aufrechten Christen auch die ewige Seligkeit. Sie wollen Bürger des Reiches Gottes sein und bleiben, auch über den Tod hinaus. Mag darüber auch immer wieder gespottet und gewitzelt werden. Wir lassen uns nicht vom Ziel abbringen. Wir wollen tatsächlich einen Platz im Himmel, wobei das deutsche Wort Himmel nichts anderes bedeutet. Wir möchten im Leben und im Sterben in der Nähe Gottes sein. Ich habe neulich noch ein Buch oder Abschnitte aus einem Buch über die Geschichte des evangelischen Kirchentages gelesen. Ein Kapitel widmet sich dem Kirchentag in Leipzig. Das ist schon lange her, das war in den 50er Jahren, wo also die DDR noch im Schwange war. Ein großer Empfang im Rathaus der wunderschönen Stadt Leipzig. Die Spitzen der Parteien, also SED, Politbüro, die Spitzen der Behörden, aber auch der Kirche waren versammelt. Und wie das dann so ist, man teilt Grußworte aus, man redet möglichst unverbindlich, möglichst vorsichtig, natürlich, damit man dem anderen nicht auf die Füße tritt. Und dann trat ein Heinrich Giesen auf. Heinrich Giesen war der Chef der Inneren Mission, der Berliner Stadtmission. Und er war damals der Generalsekretär des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Und er hatte nun die Aufgabe, das Schlusswort zu sprechen. Und an die Spitzen der kommunistischen Partei, Walter Ulbricht, der SED-Gewand, sagt er, Sie fragen uns, meine Herren, was wir für Leute sind. Ich möchte es Ihnen mit einem Satz sagen. Wir sind die Leute, die beten, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und dann setzte er sich hin. Und einer, der dabei war, sagte später, es herrschte einen Augenblick ganz betretenes Schweigen. Und manche waren richtig konsterniert, andere ergriffen. Jesus entrüstet sich nicht, wenn Menschen nach oben streben, wenn Menschen in den Himmel kommen wollen. Aber er stellt diesem Streben, diesem Wunsch auch einen Maßstab zur Seite, nämlich die Bereitschaft zum Opfer. Die Bereitschaft zum Opfer. Was ist damit gemeint? Wir müssen zugeben, dass die beiden Brüder dazu durchaus bereit waren. Es gibt ja genug Leute, die nach oben drängen, aber möglichst so, dass es nicht viel Mühe kostet, dass es ein leichter Weg ist. Schon gar nicht persönliche Opfer wollen sie bringen. Jesus fragt die beiden Brüder, könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinke? Und damit spielt er natürlich schon, wir sind ja in der Passionszeit, auf den Kelch des Leidens an. Jesus hat ja unmittelbar vor dieser Geschichte seinen Jüngern die Wahrheit mitgeteilt, dass es nun hinaufgeht nach Jerusalem und dass dort nichts anderes passieren wird, als dass er überantwortet wird. Und die werden ihn verspotten. Und der Kelch, den Jesus in seinen letzten Stunden an die Lippen setzen muss, dieser Kelch ist randvoll mit Bitterkeit. Dieser Kelch ist randvoll mit Einsamkeit. Randvoll mit Enttäuschungen über seine Jünger. Randvoll mit Schmerzen. Und er fragt nun Johannes und Jakobus, Wollt ihr diesen Kelch trinken, den ich trinken muss? Jeder bewusste Christ wird schon einmal gefragt haben, wenn der letzte Ernst kommt, könnte ich dann bereit sein, auch zum letzten Opfer? Wäre ich bereit, meinen Glauben in einer Welt zu bekennen, in der das riskant wäre? In der es vielleicht sogar um Leben und Tod geht? Es muss ja nicht so kommen, wie so dramatisch kommen. Aber für den einen oder anderen könnte es dahin kommen. Willst du diesen Kelch trinken? Und die beiden Jünger, ja, das können wir. Uns betrifft es ja manchmal schon dann im Herzen oder uns trifft es, wenn Leute sich über uns lustig machen. Wenn wir sagen, ja, ich gehe Sonntag zum Gottesdienst. Ich gehöre zu einer christlichen Gemeinde. Gottes Wort ist wichtig für mich. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass man heute deswegen belächelt wird, aber das stecken wir dann schon weg. Aber es gibt noch andere Dimensionen, das Opfer zu bringen. Ja, das können wir. Jesus weiß in dieser Stunde schon, dass die beiden nicht den Mund zu voll nehmen. Nämlich, die beiden werden ein Martyrium erleiden. Das heißt, sie werden bald schon Blutzeugen sein für ihren Glauben. Ja, Jakobus wird hingerichtet, weil Herodes es will, Herodes Agrippa. Und Johannes landet später auf einer einsamen Insel und muss dort um des Glaubens willen sein karges Brot essen. Wir haben aber viel Grund, auch dankbar zu sein, dass es solche Menschen gibt, die bis zum Tod sich nicht geweigert haben, ihren Herrn und Gott zu verleugnen. Die hat es auch in unserer Geschichte gegeben. Wir werden, oder uns werden vielleicht bekannte Namen einfallen, Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel. Aber wir müssen bei denen anfangen, die ganz früh schon unter den Römern sich geweigert haben, von diesem Gott zu lassen. Die gesagt haben, wir können es ja nicht lassen, auch wenn ihr es von uns fordert, von diesem Gott zu reden. Bis hin eben zu den Märtyrern im Dritten Reich oder zu denen, die gerade auch in den Jahren 33 bis 45 große Nachteile auf sich genommen haben, weil sie eben nicht in die Partei gegangen sind, weil sie sich geweigert haben, mit Heil Hitler zu grüßen, so wie unser alter Pastor Saueressig damals in Georgsdorf. Am Ende hat er auch mit seinem Leben dafür bezahlt, dass er ja nicht bereit war, diesem Führer den Platz einzuräumen, in seinem Leben, auch im Leben der Kirchengemeinde, den man von ihm erwartet. Es gibt viele unbekannte Märtyrer. Ich habe neulich noch die Geschichte von einer Martha Myers gelesen aus den USA. Sie hat lange Zeit im Jemen als Krankenschwester gearbeitet, ist dann von Islamisten entführt worden, aber ist wieder freigekommen. Und dann ist sie später dann noch einmal entführt worden und sollte dann ein Bekenntnis ablegen, was nicht ihrem Glauben entsprochen hat. Und das hat sie dann mit ihrem Leben bezahlt. Aber vorher sagte sie schon, als ich entführt wurde und diese Islamisten da vor mir sah, hatte ich keine Gedanken des Hasses oder der Vergeltung, sondern komischerweise nur Gedanken der Liebe. Ja, das ist schon staunenswert. Und dahinter steht eine ungeheure Zahlungsbereitschaft besonderer Art. Nämlich die Bereitschaft, seine Überzeugung mit dem eigenen Leben zu bezahlen. Können wir das? Das ist ergreifend, diese Opferbereitschaft, die es in der Gemeinschaft Jesu alle Zeiten gegeben hat. Jesus sagt den beiden Brüdern, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Und er nimmt dabei das Bild des Kelches auf, das schon im Alten Testament zu finden ist. Da ist vom Taumelkelch die Rede oder vom Kelch des Zornes oder vom Zornesbecher. Gott verordnet das, wenn ein Volk zum Gericht reif ist. Und so wird Jesus in seinem Leiden und Sterben für uns den Zornesbecher trinken und das Gericht aufnehmen, das eigentlich wir hätten, das eigentlich uns gegolten hat. In die gleiche Richtung zielt das hier von Jesus gebrauchte Wort der Taufe. Taufe bedeutet in diesem Zusammenhang untertauchen oder sterben. Diese Taufe und dieser Kelch werden auch auf Jesu Jünger zukommen. Jesus sagt nun allerdings den Brüdern, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Das bedeutet ganz einfach, kein Mensch kann sich durch fromme Leistung das Himmelreich verdienen. Gott sei Dank. Sonst stünden wir alle vor verschlossenen Türen. Wir tun doch nicht etwas Gutes, weil man uns hinterher einen Orden an die Brust heften soll. Oder damit wir hinterher einen Pokal in unsere Vitrine stellen. Sondern weil wir eine Liebe gespürt haben, die höher ist als all unsere Vernunft. Das meint Jesus. Und darum sagt er den beiden, vergesst mal ganz schnell, was ihr euch gewünscht habt. Die Größe eures Opfers wird nicht allein darin bestehen, ob ihr bereit seid, euer Leben in die Waagschale zu werfen, sondern ob ihr bereit seid, euer Leben mit anderen zu teilen und den anderen das zu wünschen und zu gönnen, was ihr für euch selbst erhofft. Und genau das hatten Johannes und Jakobus vergessen. Sagt, nur wir zwei, von diesem Gedanken sind sie erfüllt. Nur wir zwei, nicht die anderen zehn und auch nicht, was weiß ich, wer da noch Ansprüche anmeldet. Nur wir zwei. Wichtiger als die Frage, sind wir die Besten? Ist die Frage, wem sind wir gut? Wem können wir dienen? Mit unseren Gaben, die uns doch Gott geschenkt hat. Das Gemeinwohl hängt davon ab. Und wenn ich gerade gehört habe, dass Menschen hier vorgeschlagen werden als Kirchenratsmitglieder, als Älteste, die dann ihre Gaben nicht für sich verbrauchen, sondern einbringen zum Wohl dieser Gemeinde, dann ist das wunderbar. Dann ist das ein Beispiel für das, was Jesus hier auch sagt. Wird mehr gefordert als gegeben. Wenn alle immer nur was wollen und keiner was gibt, dann geht die Gemeinschaft den Jordan runter. Dann verkümmert das Leben im Dorf und in der Gemeinde. Darum spricht Jesus von der Notwendigkeit des Dienstes. Das Opfer, das Gott ansieht und was ihm wohlgefällt, das ist das, was aus der Liebe für den anderen kommt, aus dem Geist des Dienens. Es geht um die Notwendigkeit des Dienens. Jesus sagt seinen Jüngern, wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll der Knecht aller sein. Aber wer will denn schon gerne dienen? Dienen wird heute fast überall klein geschrieben. Die Bilder, die wir machen, heißen Selfies. Ich stehe im Mittelpunkt. Verdienen, dienen klein, aber verdienen ganz groß. Wir leben zwar in einer Dienstleistungsgesellschaft, das ist aber etwas völlig anderes als eine Dienstgemeinschaft. Jesus lehrt wichtiger als die Frage, was verdiene ich? Die ist nicht unwichtig, aber es gibt wichtigere Fragen. Ist die andere Frage, wie und wem kann ich dienen mit dem, was ich an Gaben habe, was Gott mir geschenkt hat? Dienen, das riecht natürlich immer so nach Unterwürfigkeit, nach Sklavenmoral. Ich habe den Eindruck, viele meinen, es sei unter ihrer Würde, einen Dienst zu tun. Schon das bloße Wort dienen mag ja kaum noch jemand in den Mund nehmen. Früher nannte man ein Dienstmädchen ein Dienstmädchen. Das geht heute nicht. Heute ist sie Hausgehilfe. Früher nannte sich der Mann, der für den Zustand des Schulgebäudes zuständig war, Schuldiener. Längst hat man die Bezeichnung ausgetauscht. Erst war es der Hausmeister, jetzt ist es der Schulassistent. Die Tätigkeit ist dieselbe geblieben, aber der Mann, der sie ausübt, soll nicht mehr Diener, sondern Meister genannt werden. Warum? Weil man im Dienen offensichtlich etwas Minderwertiges sieht. Minder. Könnt ihr euch noch einmal erinnern, dass früher an den Schaltern der Post oder an den Fahrkartenschaltern der Bahn kleine Schilder standen, worauf geschrieben stand, hier bedient sie Frau Müller oder hier bedient sie Frau Meier. Diese Schilder wird man heute nicht mehr finden. Viele Geschäfte bieten auch nicht mehr ihre Dienste an und sagen stets zu Diensten, Kunde, König oder König, Kunde, Königin, Kundin, sondern das heißt schon seit längerem Service. An der Tankstelle, im Hotel, bei der Bahn, bei der Post, im Reisebüro. Service hier und Service da. Dienen ist etwas Schlimmes, ist ferner lieb, ist unter der Würde, ist etwas Gewöhnliches. Wer einen Service leistet, macht doch einen ganz, ganz anderen Eindruck. Und dabei vergessen die Menschen, dass das Wort Service auf das lateinische Wort Servus zurückgeht. Und das heißt, o Schreck, Sklave. Jesus dagegen bekannte sich zum Dienen, auch zum Sklavendienst. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, steht im Philipperbrief. Das zeigt er, wenn er nach einem mühsamen Tag den Menschen die Füße wusch. Das machten früher nur Hausklaven, aber Jesus tat das als ein Zeichen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Sein Tun bis hin zum Kreuz ist das Urbild des Dienens. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dienen ließ durch den Gang ans Kreuz. Warum dient Christus den Menschen in dieser Hingabe? Ganz schlicht und einfach, weil er fast unvorstellbar euch und mich liebt. Das ist das eindeutigste Zeichen der christlichen Liebe, dass sie bereit ist, Entbehrungen auf sich zu nehmen, die das Dienen manchmal mitbringt. Mutter Teresa hat ja in Kalkutta viele Menschen ja, gerettet, versorgt, ihnen ein Zuhause gegeben. Da kam ein amerikanischer Journalist oder was es war. Und er ist ja so 2 Tage mit Mutter Teresa durch Kalkutta gegangen und hat getan, was sie unter den Armen Ärmsten der Armen an Gutem tat. Und da sagte dann, offen gestanden, Mutter Teresa, das würde ich noch nicht mal für $1,000 tun. Worauf Mutter Teresa ganz trocken antwortete, ich auch nicht. Nein, für $1,000 kann man solch eine Liebe, wie sie Mutter Teresa geben konnte, nicht geben. Sondern die kann man eigentlich nur geben, wenn man sich zutiefst geliebt und gefunden und aufgehoben und festgehalten weiß. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Ein unbequemes Wort. Und es ist mit einem gewissen Augenzwinkern gesagt. Denn natürlich soll man nun auch nicht umgekehrt mit seiner Bescheidenheit protzen. Nach dem Motto, von meiner Demut, da kann sich jeder mal eine Scheibe abschneiden. Erster sein wollen in Sachen Demut, das kann auch verlocken. Aber das will Jesus ja nicht. Es ist wie mit den guten Taten. Du sollst noch nicht mal wissen, was deine linke Hand tut und was du mit der rechten gerade in die Kollekte gelegt hast. Also kein Weltmeister in Sachen Bescheidenheit. Kein Deutschland sucht den Superchristen, sondern eine ganz schlichte und einfache Haltung, die es wagt, mal von sich selber wegzusehen und mal gucken, wo ist jemand, dem ich mit meiner Gabe dienen kann. So einfach, aber doch auch so unendlich schwer, weil wir natürlich atmosphärisch in einer ganz anderen Gesellschaft leben. Kein Wunder, dass doch so viele, die sich vollmundig als Diener präsentiert haben, keinen besonderen Eindruck gemacht haben. Ob es Fürsten oder Könige sind, die dann sagten, ich bin der erste Diener meines Staates. Oder der Papst, der sich selbst Servus Servorum nennt, Diener aller Diener. Oft kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es ihnen dann doch mehr lag, sich zu bedienen, als anderen wirklich zu dienen. Als unser alter Landessuperintendent Dr. Nordhoff mal in Georgsdorf war, hat einen Gottesdienst besucht, er lebte damals für einige Zeit in Endesheim und besuchte dann hier und da eine Gemeinde. Da kam er nach dem Gottesdienst auf mich zu, aber ich unterhielt mich gerade mit einem Konfirmanden und fragte den Konfirmanden, na, was willst du denn werden oder was willst du denn jetzt machen? Das ist auch, weiß ich noch nicht. Ich sage, Junge, wenn ich erstmal Bischof bin, dann kannst du mein Pfarrer und Leibwächter sein. Und dann, so als Scherz, und da kam Dr. Nordholz sofort an und sagte, Sie sind und bleiben Diener am Worte Gottes. Etwas Höheres und etwas Schöneres kann es gar nicht geben. Ja. So war unser Dr. Nordholz und das habe ich eigentlich nie vergessen. Aber unser Dienst geht immer nur in kleinen, ganz kleinen Schritten. Es geht letztlich nur, wenn es gar nicht ja, ganz und umfänglich auf uns ankommt und an uns alleine liegt. Wenn Jesu Liebe mich erfüllt, mich ganz und gar erfüllt, dann kann ich nicht mehr anders. Dann lebt und liebt er aus mich heraus, dann leitet er mich. Dann bekomme ich von ihm Kraft, selbst dann, wenn ich selber schwach und elend fühle. Ich glaube, das ist so bei der Mutter Teresa sehr deutlich geworden. Die sagte immer, die Kraft, die ich habe, die habe ich nicht aus mir selbst, sondern die kommt von einer höheren Warte. Es gehört mit zum Schönsten allerdings auch, auf dieser Welt Menschen zu erleben, so war das bei mir in der Gemeinde in Georgsdorf auch, die ohne Berechnung ganz schlicht und einfach da sind. Das kann in einer beruflich gehobenen Position sein, das kann sich in einem ehrenamtlichen Dienst niederschlagen, das kann sich in der Fürsorge für einen Kranken oder Behinderten ausdrücken oder umgekehrt, dass ein Kranker zum Beispiel anderen, denen es nicht gut geht, durch seine Haltung ermutigt und durch seinen Zuspruch der viel mehr Wirkung haben kann, weil er von jemandem kommt, der nicht nur gut gemeinte Worte daherredet, sondern das ist auch ein Dienst, seiner Situation, ja, im Aufblick zu Gott umzugehen und dadurch den anderen ein gutes Beispiel zu geben. Es gibt viele Möglichkeiten in dieser Welt, auch in unserer kleinen Welt, mit den Gaben, die uns Gott gegeben hat, zu dienen. Gott hat uns Augen und Ohren gegeben, diese Möglichkeiten zu erkennen, aufzuspüren und er hat uns dazu auch ein Herz gegeben, das fähig ist zur Liebe und zum Dienen, weil wir von dem wissen, der uns je und je geliebt hat und der sich uns zu sich gezogen hat aus lauter Güte und weil wir von dem wissen, der uns gedient hat bis zum Kreuz. Ja, wir wollen die beiden oder die drei nächsten Strophen des Antwortslieds 97, 4 bis 6. einmal beten. Gott, wir danken dir, dass du uns ansprichst und wir durch dein Wort Gottes Wege erfahren und auch Gottes Willen über unserem Leben. Wir sind dankbar für dein mutmachendes Wort, das unser ganzes Leben umgreift mit all seinen Höhen und Tiefen. Lass uns deine Nähe auch dann spüren, wenn uns Schweres widerfährt und wir mit einer Krise zu kämpfen haben. Du weißt, was uns bedrängt, und du hast uns erlaubt, dich anzurufen, für uns selbst, aber auch für andere. Wir bitten dich für alle, die an welcher Stelle auch immer für das Wohl der Menschen arbeiten, ihre Kraft, ja ihre ganze Kraft in den Dienst stellen, um manchmal nah dran sind, aufzugeben. Segne alle Bemühungen um Gesundheit, Nahrung, Gerechtigkeit und Freiheit unter uns. Segne die Menschen, die von sich absehen und wissen, dass es ohne den Dienst an anderen und für andere nicht geht. Wir bitten für diejenigen, die am Morgen manchmal nicht wissen, ob sie die Kraft aufbringen für den Tag. Gib ihnen Lebenskraft, so viel wenigstens, dass es reicht für den nächsten Schritt. Führe sie und lass sie nicht versinken. Wir beten für die, die nur noch in unserer Vergangenheit leben. Berge sie in deinem Frieden. Tröste, die um sie trauern. Denn nichts, kein Tod, kein Schmerz, keine Einsamkeit kann uns aus deiner Hand reißen. Denn wo immer wir auch hingehen, du bist da und umgibst uns. Das hat uns das Leiden und Sterben Jesu Christi geschenkt. Wir bitten dich um den Frieden in der Welt, besonders in der Ukraine, und für all die Menschen, die dort und woanders unter Krieg und Not leiden. Herr, du hast selbst gelitten, das bedenken wir in diesem Wort. Darum setze dem Unfrieden und dem Elend ein Ende. Hilf uns, so zu leben, wie du es gewollt hast. Amen. Ja, unser Schlusslied ist heute das mit der Nummer 678. Ich glaube, es wird viel gesungen in diesen Wochen und Tagen. Ein Friedenslied. Und wir singen von diesem Lied die Strophen 1 bis 4. segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch den Frieden, nach dem wir suchen und den wir uns selbst nicht geben können. Amen. Thank you.